Deutschlandfunk Nova.
Dort kommt Gudrun und Peter. Ich fand die gleich toll. Ich habe die da gesehen, dieses Pärchen, und fand die unheimlich ansprechend für mich. Also ich wusste gleich, irgendwie passen die zu mir. Das ist schon ulkig, ne?
Vor 30 Jahren fiel die Mauer.
Das drückt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Und trotzdem muss ich mir als Exil-Ossi immer noch die Bananenwitze anhören.
Und ich als Wessi frag mich, warum spielt Ost-West heute überhaupt noch eine Rolle?
Unsere beiden Reporterinnen mit euren Ost-West-Geschichten. Sie fragen sich, steht die Mauer noch? Das Ab-21-Special zum Mauerfall.
Mit Tina Howard
und Rahel Klein. Wir sind auf der letzten Station unserer Mauerfall-Special Reise angelangt. Und zwar sind wir in Aschaffenburg im schönen Franken.
Wir treffen Christa Herbig. Christa ist 73, klingt aber maximal wie
43, würde ich sagen.
Okay, stimme ich mit dir überein. So, und Christa ist geboren in Eschwege, das ist in Hessen, Nordhessen, im ehemaliges Zonenrandgebiet.
Ja, sie ist in der Nähe von Kassel, sagen wir es.
Sagen wir es so, in der Nähe von Kassel. Genau, heute lebt sie in Aschaffenburg. Und Christa hatte immer Verwandte im Osten und ist da regelmäßig von klein auf immer hingefahren.
Genau,
mindestens
so
einmal im Jahr.
Ja, so oder ja, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, jedenfalls regelmäßig, mit der Bahn meistens, manchmal auch ganz alleine, und hat so ihre Cousinen besucht und hat das Leben in der DDR auch von klein auf ja mitbekommen. Und dann ist ein Ostern aber, als sie ja ein Teenie war, was ganz Besonderes passiert, was ihren Blick auf Ost-West und die DDR nochmal ganz maßgeblich geprägt hat.
Also ich bin mit 16 rüber zu einer Cousine meiner Mutter, bei der wir öfters waren. Und es war Ostersamstag. Und mit 16 Ostersamstag kann man nicht zu Hause sitzen. Also hat sie gesagt, du musst unbedingt weg am Ostersamstag. Ich sag, nee, habe ich überhaupt keinen Bock zu. Doch, der Nachbarsohn, etwas moppelig, den könnten wir aktivieren, mit dir dahin zu gehen. Okay, also er wurde gefragt, er wollte auch nicht so richtig, aber Er musste also mit mir Samstagabend zum Tanzen gehen. Wir zwei unterwegs zu der großen Veranstaltung. Also diese Halle, zu der wir gingen, war in der Mitte von Karl-Marx-Stadt Chemnitz. Die Halle war riesengroß, also ganz hoch, riesengroß und ganz viele kleine Tische drin. Von der Bekleidung habe ich keinen Schimmer mehr, ich weiß nur noch genau, wie er aussah, aber sonst weiß ich nichts mehr. Ich sag zu ihm, weißt du, tanzen tue ich nicht mit dir. Ja, sagte ich, mit dir auch nicht. Okay, das war schon mal geregelt, wir gehen dahin. Das Ding ist rappelvoll. Wir setzen uns, wir kriegen den letzten Tisch. Wir sitzen da schweigsam. Wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Ganz hinten steht ein junges Pärchen. Ich sag, du, die suchen Platz, hol die an unseren Tisch. Oh nee, mach ich nicht. Ja, soll ich etwa dahin gehen? Nee, gut, ich mach's. Also er holt sie an unseren Tisch. Dort kommt Gudrun und Peter. Ich fand die gleich toll. Ich habe die da gesehen, dieses Pärchen, und fand die unheimlich ansprechend für mich. Also ich wusste gleich, irgendwie passen die zu mir. Das ist schon ulkig, ne? Sie war so klein wie ich, blonde Haare. Und er war ein bisschen größer, schlank, hatte damals noch keinen Vollbart, aber die sahen so irgendwie so putzig interessant aus. Wir unterhalten uns, wir schnattern den ganzen Abend. Tanzen ist überhaupt nicht mehr angesagt. Wir erzählen uns unsere ganze Lebensgeschichte. Ich habe erzählt, dass ich immer in der DDR war, dass ich mit meinen Eltern immer dort war, dass ich als Kind schon oft in Chemnitz war. Und sie haben mir erzählt, dass sie heiraten werden und dass sie sich eine Wohnung suchen. Und der Saal leert sich, wir sitzen immer noch da, wir werden rausgeschmissen. Dann stehen wir vor der Tür, unterhalten uns noch weiter. Mein Nachbar dort wollte eigentlich schon heim, nein, ich konnte nicht. Dann zücken wir unsere Lippenstift, tauschen unsere Adressen aus und es wurde eine Freundschaft fürs Leben. Wir haben eine ganz rege Brieffreundschaft gehabt über diese ganz vielen Jahre, wobei ich ein Kind bekommen habe, geheiratet habe und war ich wieder geschieden. Und das haben wir alles nur so mitgeteilt. Sie haben geheiratet, haben zwei Kinder gekriegt Und ich habe dann wieder geheiratet und das war alles eine komplette Brieffreundschaft über ganz viele Jahre. Eine sehr intensive, wobei zu 99% Peter geschrieben hat. Und wenn Peter nicht konnte, hat Gudrun auch mal geschrieben. Das war halt dann schwer zu entziffern, weil sie hatte so eine krickelige Schrift und Peter hatte so eine wunderschöne. Aber ich wusste dann gleich, irgendwas war anders. Also wenn Gudrun schrieb, dann war irgendwas mit seinem Beruf und er durfte keinen Kontakt haben. Und dann haben wir an Deckadressen geschrieben und wenn das wieder möglich war, dann konnten wir wieder an die eigenen Adressen schreiben. Als wir das erste Mal uns wieder gesehen haben, da lagen 10 Jahre dazwischen. Das war wirklich, also wirklich fremd. Das war nicht mehr Gudrun und Peter, sondern es waren wirklich zwei fremde Menschen. Mit aber, wo ich das ganze Leben ja wusste, was bis dahin passiert war. Und trotz alledem mussten wir als erstmal aneinander gewöhnen. Das war schon ganz seltsam, auch Plattenbau, Drei-Zimmer-Wohnungen, auf die sie ganz stolz waren, weil sie endlich eine große Wohnung hatten mit Bad und allem. Wir haben dann uns erstmal, weil das ja auch mein Mann dann war, auch eine fremde Person dabei, auch die Kinder bei ihr. Die Kinder waren ja älter als meine dann. Und das war dann schon erstmal wieder ein Kennenlernen, ein neues. Aber das hat sehr schnell geklappt. Der Traum war wirklich, uns hier zu sehen, also hier bei uns, dass sie uns kennenlernen, wie wir leben, was wir machen. Das war ja nur in Erzählungen. Wir haben ganz viele Bilder immer mitgenommen, um zu zeigen, wie leben wir, wie geht es uns. Das war in der Vorstellung für die zwei ganz schwer. Und im Sommer vor der Wende, das muss irgendwann im Juli gewesen sein, ist der Peter dann geflüchtet. Er hat gesagt, irgendwann komme ich. Wir haben damit gerechnet, aber er stand dann wirklich irgendwann völlig unerwartet vor der Tür. Dann haben wir gesagt, okay, haben ihm ein Zimmer zurechtgemacht und haben dann eine Arbeitsstelle vermittelt und hat gesagt, ich muss erstmal hier Fuß fassen, ich muss eine Wohnung finden und dann hole ich Gudrun nach. Und dann kam die Wende. Also das war so ein Moment, der war ja natürlich unheimlich ergreifend, weil dann kam ja alles zusammen. Dann ging alles ganz schnell und dann kam Gudrun und dann haben sie 5 Minuten von uns entfernt gewohnt. Zu meinem 70. Geburtstag haben wir sie eingeladen und dann habe ich zu allen Geschichten erzählt. Und in echt sind das meine ältesten Freunde gewesen am Tisch, die ich am längsten kenne. Und das war dann schon ergreifend, weil das ist dann schon toll, so eine Freundschaft zu haben, die eben so viel überdauert hat.
Wie schwer war es denn, so eine Freundschaft über diese Distanz, über diese zwei Systeme hinweg aufrechtzuerhalten?
Also ich fand es jetzt nicht so schwer. Ich fand es schwer, in schlechten Zeiten ihnen das zu schreiben. Mein Sohn ist dazwischen gestorben und tödlich verunglückt. Und das zu schreiben, das waren so Geschichten, die es schwer gemacht haben. Dass man sich da nicht umarmen konnte, dass man da nicht sagen konnte, komm her, ich helfe dir. Also das waren so zwischendurch wirklich sehr schwere Geschichten. Wenn das Leben leicht war, dann war der Kontakt einfach. Diese 10 Jahre waren ja lang, aber wir konnten uns unheimlich viel durch die Briefe erzählen.
Ich finde das mega krass, diese Vorstellung, ne? Nur durch eine Brieffreundschaft, so eine Freundschaft so lange, über so viele auch Erlebnisse hinweg aufrechtzuerhalten. Ich meine, das schafft man heute nicht mal mehr, weißt du, zu manchen Schulfreunden in Zeiten von WhatsApp, Handys und allem. Ne? Und ihr habt es aber geschafft, das einfach nur mit Briefen.
Ja. Die Briefe waren teilweise eben 3-4 DIN-A4 Seiten, um eben alles zu erzählen, auch die Gefühle, alles. Und wenn ich damals gestrickt habe, ich habe immer Billigwolle gekauft und habe dann für die 2 Mädchen und für meinen Sohn, die sahen immer alle gleich aus, obwohl wir nicht zusammen, damals haben wir uns ja nicht gesehen, aber ich habe dann immer für alle gleich gestrickt und habe das dann immer hingeschickt. Sie konnten ja nichts schicken, das war eben schwieriger. Aber so, was ich so konnte, so an Kleinigkeiten, das habe ich dann gemacht in den 10 Jahren.
Es ist ja auch so komisch, finde ich, wenn man die dann im Abstand von so 2-3 Jahren immer wieder sieht, dann macht man ja immer so Zeitsprünge miteinander, ne?
Totale, ja.
Habt ihr dann immer gut anknüpfen können?
Immer. Also das war gut, wir haben regelmäßig geschrieben. Das ging also nicht nur im Halbjahresrhythmus, sondern bestimmt jeder Monat kam ein Brief. Und dadurch war das wahrscheinlich auch so intensiv, dass man alles voneinander wusste.
Was würdest du sagen, welche Rolle hat diese ja doch sehr besondere Freundschaft in deinem Leben gespielt, so über den Zeitverlauf?
Also das hat erstens, weil es in der DDR war, eine große Rolle gespielt Und zweitens, weil mein Mann auch immer dabei war dann. Dieses regelmäßige Sehen. Ich war auch drüben, als ich dann schwanger war. Dann hat man viel mehr mitgekriegt. Und dann war die Freundschaft auch eine ganz andere. Die hat wieder eine andere Qualität bekommen. Mhm. Meine zwei Kinder dabei, ihre zwei Kinder dabei. Dann hat das auch einen freundschaftlichen Charakter gegeben zwischen zwei Familien, ja, wo er am Anfang gar nicht dran zu denken war.
Mhm. Ja. Das heißt, es ist schon was ganz, ganz Prägendes in deinem Leben, einfach diese Freundschaft.
Ja, ja. Wir haben uns immer darauf gefreut, dass wir wieder hinfahren. Wir haben immer geplant. Wir haben darauf hingearbeitet und auch auf den Mangel, der dort war. Und wir haben gesagt, welchen Mangel habt ihr? Was können wir mitbringen? Und dann haben wir alles eingepackt, was nur möglich war, um ihnen Freude zu machen. Und sie haben uns dafür wirklich bekocht, uns überall hingeschleppt und eben mit dem Trabi überall hingefahren und uns alles Mögliche gezeigt, weil das war dann ihre Gegenleistung. Das war ja schwer für sie, das zu ertragen. Zu ertragen, dass wir wahnsinnig viel anschleppen und dann, was können sie uns da zurückgeben? Und sie haben uns da zurückgegeben, wirklich viel Freundschaft, viel gezeigt, viel DDR, viel unternommen und eben alle Behördengänge und alles zusammen gemeistert. Und das war ja schon reichlich dann.
Aber durftet ihr das einfach so alles mitnehmen in den Osten?
Ja, das war nicht immer so einfach. Da waren Sachen dabei, die nicht so lustig waren. Ja, so eine kleine Heizung fürs Gartenhaus. Und die haben dann gesagt, wozu wir das mitnehmen? Habe ich gesagt, ich friere immer drüben in der Wohnung. Wir brauchen eine Heizung dort. Und wir haben die dann da gelassen. Wenn das Auto allerdings auf die Rampe musste und wurde gewogen, hätten wir es wieder zurückbringen müssen. Aber das war da dann mal nicht der Fall. Und darum konnten wir dann die Heizung drüben lassen. Also so, so lief das dann.
Du bist als Kind immer schon, weil ihr Verwandtschaft in damals Karl-Marx-Stadt hattet, heutiges Chemnitz, bist du ja schon immer mit deinen Eltern auch in den Osten gefahren, hast deine Verwandten besucht und warst damals ja auch schon eine kleine Schmugglerin, ne?
Ja, genau. Ich war damals eine kleine Schmugglerin. Erst weil ich war das gewöhnt, mit meinen Eltern mit dem Zug dorthin zu fahren. War am Anfang leicht, es wurde dann immer schwerer, weil die Züge abgeschlossen waren. Mit 13 bin ich dann allein hin. Und meine,
mit ganz alleine?
Ganz alleine.
Vom Westen in den Osten mit 13?
Ja, im Zug. Mit allem, also mit geschlossen, mit allem. Also das war schon, ich fand das ganz toll. Ich fand das auch sehr aufregend und schön.
Wie geschlossen?
Wenn der Zug an die Grenze kam, dann wurde der hermetisch abgeriegelt. Und die Grenzpolizisten aus der DDR sind durchgegangen und haben geguckt, was du mitnimmst. Und haben das alles überprüft, haben also wirklich, man durfte auch nicht lächeln, man durfte gar nichts. Aber ich war das ja gewöhnt, von kleinem Kind auf bin ich ja immer mit rübergefahren und von daher hat mir das nichts ausgemacht, da auch alleine hinzufahren. Würde heute kaum einer wagen.
Ja, du warst abenteuerlustig, ne?
Ja.
Das ist wahrscheinlich immer noch.
Bin es immer noch, ja.
Aber als du mit 13 dann in Chemnitz warst, ja, da hast du ja einmal zurück in den Westen was sehr Besonderes geschmuggelt.
Ja, genau. Meine Tante sagt, was kann ich dir für einen Gefallen tun? Ich sage, ja, mein Wellensittich ist gestorben, meine Mutter will keinen neuen, ich brauche unbedingt einen neuen Wellensittich. Klar, kaufen wir. Gut, wir kaufen einen neuen Wellensittich, ich verfrachte den in einen Schuhkarton, mach Löcher rein und schafft ihn mit ins Abteil. Er krakeelt oben rum, krabbelt, kreischt und sonst was alles. Die im Abteil haben alle Angst. Oh Gott, wenn jetzt die Grenze und es wird alles geschlossen und du und mit dem Wellensittich, den darfst du nicht ausführen. Nee, sag ich, aber der ist schon ruhig, wenn die reinkommen, der spürt das ja. Also zwei Abteile vorher, Wellensittich ist ruhig. Sitzt in dem Karton drin, sagt keinen Pieps mehr. Die machen auf die Tür, gucken rein, gucken oben hin, sagen, und, was ist in dem Karton? Wem gehört der? Mir. Ich sah noch jünger aus als 13, weil ich war sehr dünn, zierlich klein. Glaubte mir, sagte, und was ist da drin? Sag ich, ja, Schuhe.
Okay. Klar, Schuhkarton, hallo.
Schuhe, natürlich.
Was für eine Frage.
Alle anderen sitzen irgendwie schon erstarrt, ich nicht, bin völlig relaxed. Weil ich wusste, ja, Wellensittich ist ruhig da oben drin. Dann gingen sie raus, Abteil zu. Kurz drauf krackelt es oben wieder und piepst. Aber überstanden.
Also ein bisschen kriminelle Energie da auch, ne?
Ein bisschen braucht man schon.
Wie fand deine Mama den neuen Wellensittich, als du dann wiederkamst? Hallo.
Schrecklich. Also was hast du in dem Karton? Sie wusste ja schon immer, also ich war sowieso nicht ihr Kind, also weil das konnte nicht sein, so wie ich war, unmöglich. Dieses Kind hat wieder irgendwas mitgebracht. Was hast du mitgebracht? Wellensittich. Oh nein. Oh, also ausgepackt zu Hause, Wellensittich. Ja, und wie soll er heißen? Ich denke, oh, machst du nicht noch mehr Stress? Deine Eltern sagen, ne, weiß ich nicht. Sagt meine Mutter, der heißt Ulbricht. Gut, Ulbricht war dann bei uns zu Hause. Also Ulbricht war wirklich der allerletzte Welli, den wir hatten. Er hat gebissen, er wurde nicht zahm und er ist relativ früh gestorben. Also eigentlich hat er seinem Namen alle Ehre gemacht.
Aber bei Grenzbeamten dicht gehalten.
Ja, das ist schon
der Uli.
Also clever war der ja schon. Ne?
Mhm.
Ja.
Clever, aber halt doof.
Ja, clever war gleich doof.
Mal abgesehen davon, dass du Wellensittiche vom Osten in den Westen geschmult hast, warst du wahrscheinlich die einzige Person, die das gemacht hat, würde ich jetzt mal vermuten.
Ich glaube auch.
Wie waren so diese Besuche sonst für dich? Also du bist ja wirklich, seit du klein warst, einmal im Jahr oder ja, ne, in den Osten mit deinen Eltern oder dann auch alleine. Was habt ihr dann da gemacht?
Also dadurch, dass wir die Cousinen besucht haben, war das immer sehr lustig. Ich war ja so ein Nachzügler, also ich war das einzige Kind immer zwischen den ganzen Erwachsenen, habe da immer zugehört und fand das sehr interessant, da alle arm waren. Meine Eltern waren arm und die waren arm. Heute würde ich sagen, wir haben Armut getauscht. Und das war für mich interessant. Wir waren nur in zwei Zimmern dort untergebracht, wir haben da alle zusammen geschlafen. Und das gab es einfach, es war einfach ganz normal für mich, diese Fahrt darüber, immer im Zug. Es war immer sehr schön, also es war immer eine tolle Sache. Vor allen Dingen war das ja keine Kleinstadt, ich komme aus der Kleinstadt. Und dieses Chemnitz, also ich war ja endlich mal in einer größeren Stadt, ich fand das sehr interessant.
Hast du damals diese Unterscheidung in Ost und West gemacht oder war das für dich alles immer irgendwie eins?
Also es war deshalb nicht eins, weil wir in Eschwege gewohnt haben, direkt an der Zonengrenze. Mhm. Und wir immer gesagt haben, Zone. Und wir haben uns immer einen Spaß gemacht. Wir sind an die Zonengrenze gewandert, haben dort die Grenzpolizisten oben geärgert und haben gewunken und geschrien. Und wenn sie dann ihre Pistolen gezückt haben oder ihre Gewehre, dann sind wir abgehauen. Also, aber auch das hatte eine gewisse Normalität. Die Werra war ja auch teilweise getrennt, also Ost und West. Das war eben schon, man musste aufpassen, dass man dann nicht dann rüberschwamm. Und man hat schon so gewusst, Ost und West. Mhm. Aber das war in Eschwege erstens mal Normalität, zweitens durch die Verwandtschaft Normalität. Nur als die Grenze dichter wurde, wurde es schon unbequem. Also man hat da schon so dieses Unbequeme gespürt.
Aber kannst du das verstehen, dass es so eine Ungleichheit in der Diskussion gibt, dass quasi der Osten immer so ein bisschen, ne, also auch heute noch als die armen Ossis, ne, und die reichen Wessis, dass da so eine Ungleichheit herrscht im Diskurs?
Ja, kann ich verstehen, weil wenn man es gesehen hat, weiß man es. Trotz alledem war das für mich Deutschland. Also das waren Deutsche genauso wie ich. Das ist leider irgendwie durch die Wende verloren gegangen, dass wir ein Deutschland sind. Also für mich war das immer Deutschland und diese Spaltung hat im Kopf der Menschen dann erst richtig angefangen, als die Wende durch war. Weil dann gab es nämlich den reichen Westen und den armen Osten. Weil der Osten war runtergewirtschaftet, das haben wir ja gesehen, wie die Betriebe aussahen, wie die Straßen aussahen, was nicht gemacht wurde, dass die Farben nicht da waren, dass alles grau war. Aber wir haben das nie den Menschen zugeschrieben, die dort gewohnt haben. Das waren ja nicht die Schuldigen. Und wenn man das heute so hinstellt, als ob die eben ja überhaupt nicht in der Lage dazu gewesen wären, das ist ja furchtbar. Also wenn man das erlebt hat, wenn man gesehen hat, wie sie gelebt haben, was sie getan haben und wofür sie sich auch angestrengt haben und dann heute diese Diskrepanzen zwischen beiden zu sehen, denn wir sind ja im Kapitalismus aufgewachsen. Und wir hatten das Glück eben, dass es immer nur aufwärts ging. Bei denen ging es ja im Prinzip nachher immer nur noch abwärts, weil der Staat ja wirklich marode war. Und das auszuhalten war ja auch schwer. Und die hatten einen ganz anderen Zusammenhalt auch. Wir wurden immer oberflächlicher, kann man schon sagen. In gewisser Weise schon. Und bei ihnen war der Zusammenhalt ja viel stärker durch diese Verbundenheit. Die mussten ja zusammenhalten.
Inwieweit würdest du denn sagen, dass diese besondere Freundschaft zu Gudrun und Peter, die eben im Osten waren, auch deinen Blick auf Ost und West geprägt hat?
Vollkommen. Wenn ich das nicht erlebt hätte, würde ich das auch wahrscheinlich genauso einseitig sehen.
Was ärgert dich am meisten, wenn du Leute auch über den Osten oder die DDR reden hörst? Hast du da manchmal so Momente, wo du denkst, ja, nee, also ist nicht so. Oder ich bin damit groß geworden.
Ich erzähle, aber man guckt mich manchmal sehr komisch an. Weil das kann ja nicht sein. Die nie in der DDR waren, die nie Kontakte hatten, die sehen das vom Westen komplett anders. Und auch der Osten, ich bin ein Jahr später nach der Wende, habe ich Urlaub gemacht drüben. Da bin ich angekommen, bin von dem Chauffeur vom Hotel abgeholt worden. Neptun, ganz tolles Hotel heute, wahnsinnig. Warnemünde. Und ich steig da ein und da sagt er, wieder eine aus dem Westen. Und da habe ich gesagt, ja, was wollen Sie jetzt mir da sagen? Ja, jetzt kommen Sie. Dann habe ich gesagt, ich bin mein ganzes Leben hier gewesen. Wollen Sie mir jetzt was erzählen? Weil ich kenne eigentlich alles hier. Tja, war erstmal ruhig.
Hat er sich mit der Falschen angelegt?
Genau. Es waren etliche aus Ost da, aber auch etliche aus West. Da war das nach einem Jahr ganz krass. Es wurde aufeinander geschimpft. Also die Ostler haben sich über die Westler und die Wessis und die sind so blöd und die sind so borniert. Ich habe da gesessen, ich habe einfach meinen Schnabel gehalten. Ich habe gedacht, mischt sich nicht ein, weil das war unqualifiziert. Es war ganz schlimm und so hat das begonnen. Das habe ich da einem Jahr, da war das Bild schon verschoben.
Weißt du noch, wie du den 9. November erlebt hast, also den Mauerfall?
Ja, der Mauerfall, da haben wir, also wir saßen am Fernseher, das ging ja ganz schnell, also das hat sich ja Fernseher an und eigentlich haben wir geweint. Wir waren unheimlich gerührt und haben gedacht, also endlich, also für mich war es ein endlich. Mhm. Endlich zusammen, endlich diese, ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt, endlich diese glücklichen Menschen, die sich in die Arme fallen, das hätte es sein können. Das war toll. Es war für mich ein unheimlich berührender Moment.
Und ein Jahr später war das alles futsch.
Ja, da war dieses, warum ist das so kaputt gemacht worden? Das frage ich mich wirklich oft, warum ist das so viel kaputtgeschlagen worden von beiden Seiten?
Dieses Einheitsgefühl?
Ja, ja, das ist kaputt gemacht worden. Weil jeder auf seinem auch beharrt hat, weil jeder auf seinem gesagt hat, ich mache das Richtige. Und das trifft man ja heute noch genauso. Jeder beharrt auf seiner Meinung, keiner hört den anderen an, keiner hört mal tiefer hin. Was passiert denn da wirklich? Und das dauert, ich glaube, inzwischen habe ich so das Gefühl, es dauert ewig.
Siehst du das vereinte Deutschland jetzt so unterm Strich auf einem guten Weg oder siehst du eher Rückschritte?
Gute Frage. Wenn ich auf Usedom in Urlaub bin und die Woche war der 3. Oktober, und da waren mehr vom Osten als vom Westen da. Eine super entspannte, super schöne Woche. Da habe ich überhaupt nicht gemerkt, Ost und West. Gar nicht. Da war es nicht spürbar. Da kann man das. Also es gibt bestimmt Momente, da kann man das wirklich ganz toll inzwischen. Und es gibt andere Momente, da klappt es überhaupt nicht.
Wenn du heute zurückdenkst an die 16-jährige Christa, die Peter und Gudrun das erste Mal trifft, hättest du dir damals vorstellen können, was alles passiert und wie du heute quasi gegenüber von denen mehr oder weniger lebst miteinander?
Nee, die Vorstellung war gar nicht da. Das war das unbeschwerte 16-jährige Mädchen, was dann ein ganzes Leben hinter sich gebracht hat, mit Wundern, mit schlimmen Zeiten, aber auch mit großen Wundern. Und nach so einer Freundschaft, das ist ja auch die längste Freundschaft, die ich habe in meinem Leben, das ist schon sehr erstaunlich. Das hätte ich mit 16 so natürlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist jetzt was Außergewöhnliches.
Ihr habt das ja immer geträumt, dass ihr zusammen irgendwie was... habt ihr nie gesagt, das passiert auf jeden Fall irgendwann mal? War das die Wiedervereinigung nie?
Nie, nie. Das hätten wir uns nie, alle vier, nie vorstellen können, dass es mal zur Wiedervereinigung kommt. Nee, nachdem dann die Mauer gebaut wurde und nachdem das alles so verfestigt wurde, haben wir gedacht, das passiert nie.
Wir sind auf jeden Fall sehr froh, dass es doch passiert ist. Sonst würde ich nämlich nicht neben dir, Rahel, in diesem schönen Reportermobil sitzen, während es regnet und mit dir sprechen.
Weil du aus Leipzig kommst und weil uns sonst die Mauer voneinander getrennt hätte. Genau. Deswegen, nicht nur deswegen, aber auch deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass das vor 30 Jahren passiert ist.
Ach, romantisch.
Ja, romantisch und ein bisschen traurig, dass es jetzt hier zu Ende geht mit unserer Reise. Aschaffenburg, Christa, war unsere letzte Station tatsächlich.
Unser letzter Besuch, ja.
Mauerfall-Special und jetzt geht's zurück nach Köln.
Also ich glaube, ich brauche auch ein bisschen Zeit, um das so ein bisschen sacken zu lassen, was wir die Woche jetzt erlebt haben.
Ja, frag mich mal, als Kind aus dem Westen, ja, nach der Wende geboren.
Ich frage dich, na, wie war's?
Nach der Wende geboren, mit diesen ganzen Eindrücken. Ich bin ja mit auf die Reise gekommen, weil ich mich wenig, also in der Schule ja kaum mit DDR auseinandergesetzt habe und Mauerfall in meinem Leben einfach nie eine großartige Rolle gespielt hat. Und dann zu sehen, wie das Leben so vieler Menschen so krass geprägt hat, das ist schon sehr, sehr bewegend und beschäftigt einen auf jeden Fall.
Und ich habe ja immer so gedacht, ich weiß viel.
Du dachtest immer, du weißt alles.
Naja,
vor allem über den Osten.
Nein, nicht alles, aber ich, naja, also schon mehr oder viel. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich das, eigentlich kannst du da nicht aufhören, drüber zu reden und drüber, weißt du, zu lesen und zuzuhören, weil das eine Bandbreite von Erlebnissen gibt, über die bisher noch gar nicht gesprochen wurde. Rahel, schön war's.
Fand ich auch. Eine Woche mit dir im Reportermobil. Reportermobil. Ich habe jetzt so ein bisschen Sächsisch mir auch einige Vokabeln.
Ah, gar nicht.
Klar.
Nee.
Reportermobil.
Das ist aber klar, Kilometer so weit so weg von Sächsisch.
Ist doch gar nicht wahr.
Nee. Sagen wir jetzt Tschüssi?
Wir sagen jetzt Tschüss aus dem Reportermobil.
Tschüssi.
Tschüss.
Begleite Tina und Rahel auf ihrer Reise. Checkt unseren Instagram-Kanal und den Podcast. Hier geht's ab Mitternacht wie gewohnt mit Ab 21 weiter.
Deutschlandfunk Nova.